klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein heutiger Gesprächsgast ist die Sängerin und Podcasterin Irene Kurka. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kurka. Schön, dass wir hier miteinander sprechen können.
Ich freue mich auch sehr, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, Frau Kurka, wir schauen heute in Ihren musikalischen Maschinenraum. Sie sind als freischaffende Sängerin in verschiedenen Genres unterwegs, aber auch als Autorin und seit 2018 als Podcasterin. Sie haben im Kinderchor gesungen, auch Kinderrollen in der Oper. Ihr Gesangsstudium führte Sie nach München, Dallas und Vancouver. Und dort sind Sie auch mit neuer Musik in Kontakt gekommen und haben bereits in der Ausbildung Werke von Kompositionsstudierenden uraufgeführt. Ist das ein üblicher Weg für eine Sängerin?
Ich weiß nicht, was man heutzutage sagen wird, weil ich glaube, dass die Wege jetzt so unterschiedlich sein können. Aber es ist tatsächlich so, als ich damals gestartet bin, eben auch mit dem Studium in München, und vorher habe ich noch bei Jung Musiziert auch mitgemacht, das gab es dann auch mal für Gesang endlich, dachte ich tatsächlich, ich werde eine klassische Opernsängerin. Das war meine Idee, mein Vorhaben, wobei ich im Nachhinein auch sagen kann, dass ich vielleicht von vielen Dingen auch keine Ahnung hatte. Also das war so das Offensichtlichste. Und es war aber tatsächlich so, dass egal wo ich dann studiert habe, ich immer wieder mit der neuen Musik in Kontakt gekommen bin, ich auch immer viel Kammermusik gemacht habe. Ich vielleicht auch immer jemand war, der so ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat. Ich habe auch in den USA auch an einem Improvisationskurs teilgenommen und den fanden manche auch ziemlich verrückt. Also das war dann immer so, oh, was macht denn die Deutsche hier schon wieder? Und es war insofern interessant, weil alle hätten diesen Kurs belegen müssen und die anderen haben zwar ihre Credit Points gekriegt, aber die sind nicht erschienen. Meine ganzen Sängerkolleginnen sind nicht erschienen. Ich bin erschienen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann eigentlich fast für alle Hochschulen in Texas dann die neue Musik gesungen habe, weil alle hatten das gleiche Problem und irgendwann hieß es, da ist diese Frau Kurka aus Deutschland, Irene, an der SMU, die macht das. Und das war dann so ein Baustein, der sich dann halt weiter fortgeführt hat. Aber ich weiß gar nicht, ob man alles dann immer so genau planen kann oder ob einem ja das Leben auch Dinge irgendwie präsentiert, die ich dann genutzt habe.
Haben Sie das Gefühl, mit dem Label Neue Musik in einer ganz bestimmten Schublade zu stecken, beziehungsweise dort hineingesteckt zu werden?
Ja, das ist eine gute und eine sehr wichtige Frage. Und also wenn ich nochmal auch auf mein Studium zurückkomme, vor allem auch das in USA, ich habe dort wirklich alles machen müssen. Also ich habe auch Musical gesungen, ich habe auch Gospels gesungen, obwohl ich mich damit immer irgendwie etwas unwohl fühlte. Ich hatte eine afroamerikanische Lehrerin, die sagte, mach da ein Ding draus, es geht nicht um die Hautfarbe und so. Also ich wurde da gefordert. Ich hatte tatsächlich auch ein Semester Chor dirigieren, um einfach so die Ausbildung abzurunden. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, erstmal auch alles kennenlernen zu dürfen, um dann zu sehen, was ist meins oder was kann ich am besten. Und das ist, glaube ich, dann schon der Weg, den wir als Künstler gehen, festzustellen, was ist es denn wirklich? Also natürlich gibt es auch Fälle, ich würde sagen, eine Cecilia Bartoli, irgendwie war halt klar, sie kann gut diese virtuosen, koloratösen, ich sage jetzt eher das leichtere, es ist ja nicht hochdramatisch Repertoire, und darin war sie halt schnell sehr, sehr gut. Und natürlich, wenn ich das sofort weiß und checke, dass ich da mit irgendwas richtig gut bin und damit rausgehen kann, ist das vielleicht ein Glücksfall, ich weiß es nicht. Bei mir war es, glaube ich, schon auch mehr dieses Ausprobieren. Und ja, ich habe in verschiedene Richtungen hineingeblickt. Und dann war das mit der neuen Musik bei mir immer mehr so ein Selbstläufer, weil das natürlich eine überschaubarere Zahl an Kolleginnen ist. Und ich wurde halt auch immer weitergereicht. Also wenn dann ein Veranstalter, ein Festival, ein Komponist, Komponistin glücklich waren, dann kam der nächste Auftrag. Oder ich habe auch sehr früh nach dem Studium sehr viele Produktionen beim Bayerischen Rundfunk gemacht, weil die auch sehr aktiv zumindest damals waren und ich ja quasi aus Nürnberg komme. Also das waren dann so Fügungen. Und dann wurde es immer mehr neue Musik, neue Musik, neue Musik. Und das ist sicherlich wahrscheinlich 90% von meinem Repertoire. Und ja, der Vorteil eines solchen Labels ist natürlich, wenn jemand etwas besetzen möchte, bin ich durchaus jemand, es wird an mich gedacht und ich werde auch angefragt. Für mich der Nachteil ist natürlich schon, und deswegen finde ich das einen ganz großartigen Punkt, ich kann die anderen Sachen, ja. Ich singe auch gern. Ich habe auch jetzt im November bei einem Kirchenmusiker ein ganz tolles Oratorium gesungen. Dass man mir solche Sachen oder vielleicht auch eine Susanna im Figaro oder so nicht anbietet, weil die meisten gar nicht in die Richtung denken, sondern das machen dann nur die, die mich vielleicht besser kennen oder die auch Lust haben. Solche Projekte mache ich ja auch sehr gerne, wirklich alt und neu gegenüberzustellen. Das habe ich mal beim Beethovenfest gemacht, das habe ich jetzt in Singing Future gemacht mit Schubert und neuer Musik und auch ein bisschen persischer Musik. Also das finde ich auch total schön. Aber wie Sie sagten, das ist hier so ein bisschen manchmal schwierig. Und ich fände es auch sehr schön, da auch wieder rauszukommen, weil ich, wie gesagt, die anderen Sachen auch sehr schön finde. Oder ich hatte dann mal bei einem Kirchenmusiker hier in Düsseldorf das Vergnügen, da habe ich immer neue Musik gesungen. Und dann wurde ich da tatsächlich, habe ich, was ich sehr selten mache, eine Hochzeit gesungen. Also ganz klassisch, Ave Maria. Und danach guckte mich der Kirchenmusiker und meint so, du kannst ja richtig schön singen, wir können ja auch mal was anderes machen. Also es ist schon interessant, was man dann auch mit einer neuen Musiksängerin assoziiert. Ich denke, dass wir alle, also ich und meine Kollegin, sehr, sehr schön singen können. Wir können halt noch vieles anderes mit der Stimme, so sehe ich das. Aber ja, finde ich wunderbar, wenn darüber nachgedacht und diskutiert wird. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mich jemand für was anderes anfragen möchte.
Wenn man so auf Ihre Webseite schaut, da sind ja Namen von über 70 Komponistinnen und Komponisten gelistet, deren Werke Sie uraufgeführt haben. Daneben aber auch das Kernrepertoire von Messen, Oratorien, barocken Arien, Kantaten, Musik des Mittelalters, klassisches und modernes Liedgut, Partien aus Operette und Oper haben Sie eben auch angesprochen. Das ist ja eine ungewöhnlich breite Aufstellung, wie wir jetzt schon gehört haben. Wann haben Sie zuletzt Oper gesungen?
Das ist jetzt die Frage, was wir mit Oper meinen. Also wenn wir jetzt wirklich klassische Oper, das müsste ich jetzt tatsächlich nachdenken, eine richtig klassische Opernpartie, wenn das eine Partie ist, die auch in, ich sag mal, eher zeitgenössisches Musiktheater, das ist dann nicht so lange her, wobei auch das jetzt müsste ich tatsächlich nachgucken. Oder die Frage ist auch immer, gerade auch in der neuen Musik, ab wann ist es dann schon, also Musiktheater, weil ich auch schon so sehr inszenierte Sachen erlebt habe. Und dann ist die Frage, ist das jetzt noch ein Konzert oder ist das schon? Also das müsste ich tatsächlich nachgucken. Und ich freue mich auch immer wieder, das machen zu können, weil ich mich halt auch performativ und schauspielerisch sehr gerne austobe und es auch tatsächlich liebe. Deswegen entspricht die neue Musik mir schon, weil da auch so viele verschiedene Spielarten und Ästhetiken sind. Und ich glaube, ich ziehe immer gern wieder ein neues Kleid an. Mhm. Aber genauso ziehe ich halt auch gern diese klassischen Kleider an. Und der Weg zur Mittelaltermusik war allerdings ein ganz anderer. Also das andere hat sich ja jetzt erklärt, ich habe klassischen Gesang studiert. Ich bin dem Mittelalter immer wieder begegnet im Studium. Und das war tatsächlich so, das habe ich einfach nicht ernst genommen. Also es hat mich wirklich null interessiert. Und dann habe ich 2010 ungefähr angefangen, sehr viel Sololiteratur zu singen, die es eben auch in der zeitgenössischen Musik gibt und so ganze Abende damit. Und dann habe ich, glaube ich, mit einem Veranstalter überlegt, ob es noch irgendwas gäbe zum Kombinieren. Und dann überspringt man einige Epochen, weil die meisten sind ja dann doch irgendwie mit Klavier, Cembalo, mit irgendwas begleitet. Aber im Mittelalter gibt es natürlich auch wieder unbegleitete Musik. Und so habe ich mich dann halt erstmal auf Hildegard von Bingen gestürzt und mich da auch weitergebildet, was dann tatsächlich noch zu einem Masters geführt hat an Folkwang. Also da war der Sprung ein ganz anderer. Und ich fand es aber im Nachhinein sehr schön, diese so die Wurzeln zu kennen, also wo das alles aufbaut und wie das auch ist, ne, wo es noch keinen so einen Takt gab und Sachen, die später gekommen sind. Und das hat mich auch nochmal sehr geprägt, also auch im Umgang mit dem Wort und dem Text, ja.
Wie vertragen sich denn diese unterschiedlichen Stilrichtungen? Neue Musik verlangt ja eine andere Gesangstechnik und Artikulation als mittelalterliche Musik oder Barockmusik. Das ist ja schon eine große Horizonterweiterung, fast eine Horizontüberschreitung. Ist das eine Bereicherung oder ist es vielleicht auch eine Gefahr? Also will sagen, wenn man sich spezialisiert, Sie haben Cecilia Bartoli angesprochen, dann weiß man, okay, das kann die und ist hier super perfekt drin, aber man wird sie dann nicht in andere Partien eher einordnen. So, jetzt sind Sie im Prinzip ja genau das Gegenteil, also breit aufgestellt von Konzertgesang, Oratorium, Oper, zeitgenössische Musik, Musical haben Sie schon angesprochen. Das ist ja wirklich sehr, sehr breit. Also ist es nicht auch die Gefahr, dass man so als Allrounder dann irgendwie, naja, die kann alles so ein bisschen oder so, oder wie ist das? Also wie nehmen Sie das wahr oder wie werden Sie da wahrgenommen?
Also ich glaube, es kommt da immer ein bisschen auf das Gegenüber drauf an, weil es gibt natürlich auch Leute, die auch selber, ich sage jetzt, die Allrounders sind und die finden das natürlich dann sehr anziehend. Ach, da ist ja noch so eine wie ich und die das auch nachvollziehen können und die auch wissen, ja, mit welchen Vorurteilen man zu kämpfen hat. Wenn natürlich ich auf jemanden treffe, der eben ein sehr, ich sage jetzt, fokussiertes Repertoire hat, dann kann das natürlich viel eher entstehen, dass diese Person sich denkt, naja, kann die denn irgendwas richtig? Und Musical singe ich jetzt derzeit nicht. Also das war Teil meiner Ausbildung. Das fand ich, ich fand es interessant, aber das ist jetzt tatsächlich kein Genre, was mich so richtig zieht. Ich glaube einfach, dass die Grundlage immer eine gute Technik ist. Eine, ja, in meinem Fall halt eine Gesangstechnik. Und dass es dann dieses Erfahren ist, also so wie ich auch mir in der neuen Musik halt dann diese ganzen Extended Vocal Techniques erarbeitet haben, mehr oder weniger Learning by Doing, weil in meiner Zeit gab es noch nicht so viele Professuren und Dozierende, die das irgendwo jetzt gelehrt haben, so wie es jetzt ist. Also ich habe mir das dann alles selber beigebracht, aber ich habe halt immer auf meinen Körper gehört und damit, glaube ich, war ich da auch sehr, sehr sicher und sehe das eben als eine Erweiterung meiner Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist sowieso der Kern. Also vielleicht gibt es natürlich auch Stimmen, die für bestimmte Genres besonders geeignet sind. Da muss man dann natürlich auch mit sich ehrlich sein. Und was ich auch immer wieder interessant fand oder mich eigentlich vor ein paar Jahren auch so ein bisschen schockiert hatte, ist, dass da hatte ich auch mal Unterricht bei einer sehr guten alte Musiksängerin, also Barocksängerin. Und ich glaube, sie war da noch nicht mal ganz 40 und sagte zu mir, naja, Irene, ich werde ja nur noch 10 Jahre singen. Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, wieso denn das? Und dann hat sie gemeint, naja, guck doch mal, was die Barocksängerinnen machen, mit vielleicht Ausnahme Emma Kirkby. Und dann hat sie mir halt auch erklärt, dass die, wenn die halt die, gerade die Koloraturen eher mit der Kehle produzieren, als jetzt mit dem Körper, was ich machen muss, wenn ich einen großen Raum füllen möchte. Und natürlich kann ich mit dem, ja, mit der Schnelligkeit über die Kehle, kann ich viel schneller sein, das ist richtig. Aber sie hat gesagt, dass sie glaubt, das ist schädlich. Und sie hat dann gesagt, ich glaube, dass jemand wie du, der generell wirklich mit dem Körper singt, sich da total bewusst ist, sie sagt, da gibt es dann kein Ende. Ich meine, Elida Gruvarova hat bis 70 oder so gesungen oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Also ich glaube, da, das darf man sich halt bewusst machen. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt auch dort für alle sein muss. Aber das war für mich ein einschneidendes Erlebnis mit dieser Kollegin, die ich absolut fantastisch fand. Ich glaube, sie singt auch noch, aber ja, dass man da immer wieder gucken kann und dass es durchaus auch sein kann, dass man durch diese Flexibilität sogar gesünder ist. Also ich hatte ja auch mal meine Kollegin Sarah Maria Sann im Interview, die ja auch eine der größten Neumusiksängerinnen ist derzeit. Und die hatte mir von einem Stimmkongress in Leipzig erzählt oder Dresden. Und da gab es auch irgend so einen Stimmarzt und der hat dann in alle möglichen Kehlen reingeguckt, in eben von Sängerinnen, aber es haben sich halt im Prinzip nur klassische Opernsängerinnen gemeldet. Und er hat dann auch das Feedback gegeben, dass er, wenn er Knötchen gefunden hat, die bei den Opernsängern gefunden hat, nicht bei den Non-Musiksängerinnen. Wobei man jetzt davon ausgehen kann, wahrscheinlich hatte er auch mehr von den OpernsängerInnen und nicht von den Non-Musiksängerinnen. Aber Sarahs Interpretation war dann auch, sie sagt halt, weißt du, Irene, wir machen so viel verschiedene Sachen, das kann fordern, aber sie sagt, eigentlich können wir uns nicht festsingen, weil wir nicht immer nur eine Spur bedienen.
Mhm. Sie sind ja vor allem in verschiedenen Projekten aktiv und wenn man das auf Ihrer Seite irenekurka.de mitverfolgen will, kann man das tun. Wo sehen Sie persönlich das größte Potenzial, Menschen mit neuer Musik vertrauter zu machen?
Also das ist natürlich auch eine wunderbare Frage, die mich auch schon immer angetrieben hat und warum ich wahrscheinlich unter anderem auch diesen Podcast gestartet habe, weil da sicher auch ein Vermittlungsgedanke oder dieses, hey, das ist doch so, also ich finde die Musik einfach genial und auch so unterschiedlich und spitze und klar, sie befriedigt meine Neugierde. Wie kann ich da Menschen auch mit begeistern? Und ich habe dann festgestellt, das ist jetzt ein Weg, dadurch und so wie sie das ja auch machen, dass sie so ne, hinter die Kulissen und wie tickt jetzt eine Irene Kurka, dass ich das ja eben auch mache. Also ich lasse hinter die Kulissen blicken und mich interessiert die Motivation und ich weiß, dass ich auch HörerInnen habe, die nicht aus der neuen Musikszene oder auch aus der Klassikszene sind. Und ich habe auch schon Zuschriften bekommen, dass Menschen gesagt haben, ich habe jetzt das Interview mit Komponist XY gehört und jetzt bin ich auch mal in ein Konzert gegangen, obwohl ich noch nie was mit neuer Musik zu tun hatte. Also das ist sicherlich eine Sache. Ich bin mir auch nicht sicher, ob teilweise doch das, was jetzt so auch wirklich bei den Jüngeren passiert oder auch gewissen Crossover-Geschichten oder auch Festivals, die ja versuchen, vieles aufzubrechen, ob da nicht auch junge Leute hinkommen. Ich habe auch das Gefühl, selbst in Deutschland, ich war jetzt kürzlich auch in einer Opernpremiere hier in Düsseldorf, dass da auch jüngere Leute in die Oper gehen. Und wo es ganz eklatant ist, und ich wünsche mir natürlich, dass dieser Trend nach Europa kommt. Ich hatte das Glück, im Oktober eine Woche in New York zu sein und bin dort auch in die Metropolitan Opera gegangen, in der ich auch schon ein paar Mal war. Und habe dann quasi die moderne Oper gesehen, Dead Man Walking von Heggy. Es war eine grandiose Produktion, es war modern, es war mit Film. Also es war etwas, was ich eigentlich nicht an der Met erwartet hätte, weil ich bislang immer eher die, ich sag jetzt, sehr konventionellen Inszenierungen dort gesehen habe. Und die haben festgestellt, das ist glaube ich auch hier mittlerweile in der Presse, die haben ja auch das Problem, dass manche Leute alt werden oder vielleicht die Erde verlassen. Und wenn die jetzt diese neuen Stücke quasi ansetzen, gehen die jungen Leute rein. Das heißt, die investieren da ganz viel. Die haben jetzt, glaube ich, die Saison 4 quasi moderne Opern. Auch zum Teil, wie soll ich sagen, politisch heiße Themen. Also Dead Man Walking, da geht es ja um die Todesstrafe und damit ist die Opernsaison eröffnet worden. Dann gibt es, glaube ich, läuft jetzt Malcolm X, da geht es um Afroamerikaner. Also das ist schon, da passiert was. Und also ich fände es cool, wenn die Welle auch zu uns rüberschwappt, ja.
Jetzt einmal unabhängig von Ihrer persönlichen Situation. Denken wir in Deutschland im Musikbetrieb vielleicht zu sehr in Schubladen? Also wir hatten das vorher mal schon kurz angesprochen. Also hier die Klassik mit Orchestern, Opern, Konzerthäusern oder Kirchen. Dort die alte Musik, hier die neue Musik, da der Jazz. Warum ist da irgendwie jeder in seiner Nische? Hat das vielleicht auch was mit Förderstrukturen zu tun?
Ich weiß es nicht, ob es auch so was, bisschen vielleicht was Deutsches ist, so schön strukturiert. Und da weiß man, was man hat und dass vielleicht dieses Aufbrechen finden sich ja auch einige spannend, aber das ist erstmal vielleicht beschwerlich, behäbig, ach, das soll jetzt anders sein. Also für mich war mal ein Auftritt auch sehr interessant, als ich bin wie heißt das, Counterflows in Glasgow eingesprungen. Und ich habe tatsächlich sehr stille Musik, sage ich jetzt mal, gesungen von Eva Maria Huben. Und nach mir gab es eine Veranstaltung, das war irgendwie schon fast wie Punkrock oder so. Also ich konnte es gar nicht zuordnen. Und das hat dort funktioniert. Die Leute waren, also es war immer gut besucht, oder ich glaube, es waren zum Teil auch die gleichen Leute. Und da habe ich mich das dann auch schon gefragt, warum geht es dort? Und auch die Kuratoren sagen, wir wollen einfach Musik kuratieren. Und warum geht es hier vielleicht nicht? Und ich meine, es gibt hier auch schon Versuche, manchmal gehen die auch schief, sage ich mal. Ja, ist wirklich eine gute Frage. Und auch jede Stadt ist ja anders. Also ich bin ja in Düsseldorf und habe um die Ecke Köln, wo ich ja auch sehr aktiv bin. Und ich schätze ja beide Städte sehr. Und ich bin sowieso eine Zugereiste. Das heißt, ich bin auch nicht irgendwie biased. Und es gibt Sachen, die in Düsseldorf gut funktionieren. Und es gibt Sachen, die irgendwie nur in Köln funktionieren, obwohl das nah beieinander liegt. Ich weiß es nicht. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Feld.
Ja, vielleicht brauchen wir da auch einfach mehr Mut oder mehr Mut der Programmmacher, einfach auch da Stile wirklich von Jazz über alte Musik, über Barock, über Klassik, Romantik, einfach mehr thematisch zu kombinieren, weil ich glaube, da sind ja doch sehr große Möglichkeiten und da hilft natürlich auch eine breite Aufstellung. Klassik gilt ja gemeinhin immer noch als elitär, als etwas für Ältere, Besserverdienende. Neue Musik bildet sich ja ab in eigenen kleinen Festivals, in Veranstaltungen, die meist nur ein Spezialpublikum erreichen. Also eine noch kleinere Blase als die Klassik eigentlich. Ist das für Sie okay? Sollte sich da was ändern? Verdient die neue Musik mehr Aufmerksamkeit?
Ja, aus meiner Sicht natürlich, weil ich finde sie großartig und für mich ist es ja gar nicht nachvollziehbar, warum man damit so hadert, ne? Also natürlich fühle ich mich da immer wieder rein, weil ich ja auch nicht jetzt die Augen zumache und sage, das ist jetzt nicht so. Aber es ist für mich persönlich nicht so nachvollziehbar. Aber ich glaube, sehr viele meiner Kolleginnen, die auch neue Musik machen, die sind halt sehr neugierig. Und bei mir war auch so ein Punkt, also ich war eigentlich doch dann ganz froh, dass die neue Musik in mein Leben gekommen ist, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt Mozart, obwohl ich Mozart liebe, aber wenn ich Mozart ein ganzes Jahr lang oder mehrere Jahre rauf und runter singen würde, ich würde mich langweilen. Und mir ging es dann immer so, das ist mittlerweile natürlich weniger geworden, weil ich schon so viel gehört habe, aber wenn ich in den früheren Jahren in ein neues Musikkonzert war, dann gab es immer irgendwas oder irgendeine Klangmischung, irgendwas, wo ich sage, boah, das habe ich noch nie gehört, das hat mich so richtig reingezogen. Und ja, das ist wahrscheinlich so mein Beweggrund und wo ich mir immer wünsche, dass das anderen auch so geht. Und ich habe früher, habe ich auch in meinem Freundeskreis oft versucht, so einzuschätzen, wer mag es, wer mag es nicht, und habe dann versucht, sie zu den entsprechenden Konzerten zu lotsen. Und hatte eine Freundin, die habe ich irgendwie sehr klassisch eingeschätzt und habe sie immer von allen mit neuer Musik ferngehalten. Und irgendwann ist sie einfach in ein neues Musikkonzert gekommen. Ich wusste es gar nicht, plötzlich saß sie da. Und diese Freundin, die war hinterher stinksauer, weil sie sagt, Irene, das hat mir so gut gefallen, warum hast du mir das all die Jahre vorenthalten? Und seitdem bewerte ich das nicht mehr, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie jemand hört, ich kann es einfach nur anbieten und kann vielleicht sagen, ne, setz dich vielleicht nach vorne, es gibt ja oft was zu sehen in der neuen Musik, und dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da tiefer tauchen möchte, sagt, ist irgendwie interessant, macht was mit mir, fasziniert mich, vielleicht kapiere ich noch nicht alles, vielleicht gibt es auch einen Widerstand, aber ich habe Lust, da weiterzugehen.
In der neuen Musik sagt man ja häufig, dass die Erstaufführung auch die Erstabführung sei, also einmal aufgeführt und dann in die Versenkung. Wie nehmen Sie das wahr?
Also die Uraufführungen sind natürlich trotzdem meistens sehr gut aufgeführt von der Qualität her, aber es ist tatsächlich so, und das hat in der Tat mit den genannten Förderstrukturen zu tun, dass Uraufführungen derzeit, und auch da wäre natürlich ein Umdenken sehr, sehr schön, vor allem die Uraufführungen gut finanziert werden können. Und es ist aber für eigentlich die Beteiligten, also sowohl die Komponistinnen als auch die Interpretin, ein bisschen frustrierend, das dann wirklich vielleicht nur einmal zu machen oder ein paar Mal. Und natürlich ist es für alle schöner, das wird wiederholt. Und natürlich komme ich dann schon auch als Interpretin immer tiefer rein in das Werk, wenn ich die Chance habe, es immer wieder zu machen. Ich hatte dafür das Glück, so ein paar meiner Solostücke für Stimme Solo öfter zu singen. Also wo es, ich glaube, es gibt ein paar Stücke, die habe ich bestimmt 40 Mal schon mindestens gesungen. Und das würde ich sagen, ist von einem Musikstück ziemlich gut.
Also hängt die Wiederaufführung auch ein Stück weit von den Interpretinnen selbst ab. Weil, ich sag mal, andererseits wäre es ja so, dass man sagt, es ist uraufgeführt, vielleicht noch ein oder zwei Mal, je nachdem, wie so ein Projekt gestrickt ist. Und dann in der Tat versinkt es ja wieder und es wird entweder vom Komponisten wieder rausgeholt oder es wird vom Ensemble wieder rausgeholt. Aber ich glaube, da ist ja irgendwo auch eine Lücke. Ich habe ein anderes Beispiel, das fand ich auch sehr faszinierend. Die Bamberger Symphoniker, als sie ein Orchesterjubiläum haben, haben sie ja Komponisten, ich glaube, es waren dann seinerzeit auch nur überwiegend Männer, beauftragt, kurze Zugabestücke für ein großes Orchester zu schreiben. Und diese Zugabestücke, die waren so, ja, so zackig, so pfiffig, so anspruchsvoll, dass das Orchester die auch mit auf Tournee genommen hat. Und dann wird natürlich ein ganz anderer Schuh draus, dass man sagt, es gibt jetzt nicht den x-ten slawischen Tanz von Herrn Dvorak, sondern es gibt eben das zeitgenössische Stück von Herrn Y, das wir aber als Orchester quasi auch wirklich leben. Ich sag mal, dann, finde ich, kriegt neue Musik oder zeitgenössische Musik auch einen anderen Kontext. Vielleicht müssen wir daran noch ein bisschen arbeiten. Wie unterschiedlich nehmen Sie eigentlich Publikumsreaktionen wahr? Also einerseits bei Konzerten, in denen Klassik und Moderne gegenübergestellt sind, das haben Sie ja schon gemacht, und andererseits bei solchen, in denen nur neue Musik gespielt wird oder aufgeführt wird, und in denen, dritte Variante, in denen nur Klassik oder Romantik, also herkömmliches Repertoire gespielt wird. Wie nehmen Sie das so aus Ihrer Künstlerinnenperspektive wahr?
Also ich glaube, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, denke ich darüber gar nicht nach, weil ich einfach nur mit dem Musikmachen beschäftigt bin und ja, im besten Falle auch wirklich damit total verschmolzen und im Moment bin. Und ich glaube, das ist dann sowieso das Beste, nicht darüber nachzudenken, egal welches Genre ich singe, was jetzt jemand davon denkt, damit ich halt wirklich, ja, möglichst frei und authentisch und musikalisch und ausdrucksstark musizieren kann.
Aber die Reaktion, also die Frage ist ja, wenn ich quasi ein nur reines neue Musikprogramm habe, dann spreche ich damit ja ein Publikum auf einer ganz bestimmten Strecke an, nämlich genau mit dieser zeitgenössischen neuen Musik. In dem Moment, wo ich, glaube es war Beethoven und John Cage, beim Beethovenfest miteinander kombiniere, entsteht natürlich ein ganz anderes Spannungsfeld, auch von denjenigen, die sich mit Beethoven voll identifizieren, aber mit John Cage vielleicht noch keine Berührung hatten. Also, und diese Spannung, das ist ja die eigentliche Frage, ob diese Spannung und zu einer Brücke wird, über die Menschen quasi von Beethoven zu John Cage gehen können.
Also ich glaube, dieser konkrete, so ein konkreter Fall, den finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, es ist in der Tat auch so. Ich hatte das Vergnügen dieses Jahr von Kagel, Pension Ludwig van. Also das ist dieses Stück, wo er alle Möbelstücke und ein Zimmer mit Beethoven-Noten beklebt hat. Und ich glaube, es ist auch in irgendeinem Museum in Bochum zu bewundern. Und dann kann man als MusikerIn, als Ensemble, wer auch immer das aufführt, sich diese, also da gibt es dann diese Noten, die sind aber dann zum Teil auch geknüttelt oder man kann auch nicht alles lesen. Und man sucht sich Notenblätter raus und macht Musik aus ihnen, darf aber auch anderes hinzufügen oder es halt für sich auch passend machen. Und dieses Stück haben wir in Köln aufgeführt, Anfang September. Und da war es in der Tat so, also es war ein sehr gemischtes Publikum, weil ein Teil ist tatsächlich wegen Kagel gekommen, ein Teil ist wegen Beethoven gekommen. Und dann sind anscheinend auch noch welche wegen Literatur so im weitesten Sinne und welche, die tatsächlich, glaube ich, eher aus der Kunstszeneweise vielleicht tatsächlich das Objekt mal irgendwo gesehen haben. Und das war sehr, sehr schön. Also es war ein ganz großartiges Publikum. Es gab auch hinterher noch viele Gespräche und alle haben sich irgendwie aufgehoben gefühlt mit diesen verschiedenen Elementen, die da zusammengetragen worden sind. Also ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, Menschen da reinzuziehen. Oder für mich ist es ja auch in so Gegenüberstellung, dass ich ja auch mein Hören irgendwie erweitere, weil ich ja vielleicht, wenn dann, ich habe jetzt auch ein Stück gemacht, wo wir Schubert mit in Neue Musik, weil ich dann auch anfange, vielleicht ein sehr vertrautes Lied ganz anders zu hören, je nachdem, in welchem Kontext das ist. Und das finde ich persönlich wieder sehr, sehr spannend.
In der Zeitschrift Das Orchester haben Sie in der Januarausgabe 2024 einen Beitrag aus Gesangspädagoginnen sich zu Long-Covid und möglichen Therapien geschrieben. Was ist Ihr Bezug zu diesem speziellen Thema?
Genau. Ja, ich finde es sehr schön, dass über das Podcasten auch das Schreiben stärker auch wieder in mein Leben gerückt ist, also durch die Bücher, durch verschiedene Artikel, wie auch in das Orchester. Und ich muss dann manchmal zurückdenken, dass ich, glaube ich, mit 16 schon sehr viel, ich habe Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben und habe für die Schülerzeitung geschrieben und finde das sehr, sehr schön. Und dieser Text ist so entstanden, dass ich eben, also auch ist von dem Bund der deutschen Gesangspädagogen gibt es ja auch eine Zeitschrift, die Vox Humana, in der ich dann auch schon publiziert habe. Und da ist tatsächlich ein Artikel aufgetaucht. Und mit meiner großen Freude eben, als eine, die das mit angeregt hat, Bettina Kehrt, mit der ich vor vielen Jahren mal eine Tournee gemacht habe mit ganz klassischem Repertoire. Also wir haben auch so Duette aus Figaros Hochzeit und Arabella und so gesungen. Und dann dachte ich so, ach, wenn ich da so eine persönliche Ansprechpartnerin habe, vielleicht ist das dann was. Und irgendwie war ich auch neugierig, wieder mal die Neugierde, selber vielleicht zu wissen, was ist denn dieses Long-Covid eigentlich? Da hört man so viel und und dann habe ich sie, nein, beziehungsweise ich habe dann natürlich zuerst quasi das Orchester kontaktiert, ob da überhaupt Interesse besteht. Das Interesse bestand und dann habe ich eben mich mit Bettina ausgetauscht und mir mal alles erklären lassen. Und ich finde, die haben da wirklich was richtig Gutes auf die Beine gestellt als eine Möglichkeit. Es ist natürlich ein komplexes Thema und wer da betroffen ist, muss natürlich einfach schauen, weil auch es für jeden anders ist, was die Person dann braucht und wer da vielleicht weiterhelfen kann.
Ja, das war jetzt der kleine Werbeblock für die Januarausgabe von Das Orchester. Also da geht es dann auch um Long-Covid und Therapien, auch aus Sicht von Gesangspädagoginnen. Liebe Frau Kurka, wir kommen langsam zum Schluss. Haben Sie einen Sopranistinnenwitz auf Lager?
Habe ich einen Sopranistenwitz auf Lager? Doch, es gibt einen. Den gibt es aber dann, glaube ich, auch noch mit der Altistin. Ist, glaube ich, aber der einzigste, den ich kenne. Also, ich habe da nie nachgeguckt, wie viele Witze. Gibt es wahrscheinlich so eine Webseite. Also, den Witz, den ich kenne, ist: Die Frage ist, wie viele Sopranistinnen brauche ich, um eine Glühbirne einzudrehen? Wissen Sie das vielleicht?
Das kenne ich nur von den Ostfriesen, 5 Stück, aber vielleicht haben Sie ja eine andere Antwort.
Genau, es ist diesmal auch eine andere Antwort, nur eine einzige. Denn die Welt dreht sich ja sowieso um sie.
Der ist sehr schön. Okay, ja, Spaß beiseite. Was wünschen Sie sich für Ihre Tätigkeit als Sopranistin und Podcasterin in der nahen Zukunft, ganz konkret für Ihren Maschinenraum?
Also ich wünsche mir tatsächlich einfach auch wieder viel mehr noch zu singen, aufzutreten, auch gerne, wie Sie es oder mir die Möglichkeit auch gegeben haben, darüber zu reden, auch nicht nur Neumusik, weil ich durchaus, also ich konnte zwar auch viele Sachen machen in der Pandemiezeit, aber ich habe das Gefühl, es läuft jetzt so richtig wieder an und ich freue mich auch, wenn das noch mehr Fahrt aufnimmt, weil ich einfach so große Lust habe, ganz viel als Sängerin aktiv zu sein. Und ja, der Podcast, der wächst und gedeiht. Das ist total schön zu beobachten. Und ja, da wird es nächstes Jahr auch vielleicht ein paar Neuerungen geben. Aber vielleicht freue ich mich da, wenn ich weiterhin, wie soll ich sagen, die Energie habe, weil ich bei Podcasten auch immer wieder sage, es ist ein Marathon, aber ich meine, jetzt bin ich 5 Jahre dabei. Es ist sehr, sehr schön. Also mir macht es nach wie vor große, große Freude. Und ich finde es auch so großartig, so viele geniale Menschen auch dadurch entweder noch kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Und und das Schöne ist, dass man auch über diese Kontinuität immer wieder auch belohnt wird. Und ich glaube, das sind so meine Hauptwünsche. Ich hoffe auch, was ich dieses Jahr zum Teil schon gemacht habe, auch wieder, was ja auch in der Pandemiezeit eingeschränkter war, auch wieder reisen zu können. Also ich bin durchaus auch noch neugierig, einiges von dieser Welt zu sehen.
Den Podcast Neue Musik Leben von Irene Kurka findet man überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war Klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Irene Kurka. Vielen Dank. Thank you.